Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Der rassistische Anschlag von Hanau jährt sich morgen zum zweiten Mal. Und die Familien der Opfer fühlen sich nach all dieser Zeit immer noch alleingelassen von der Politik. Es gibt sehr, sehr viele offene Fragen nach wie vor und eben zu wenig präzise Antworten. Innenministerin Nancy Faeser kann die Enttäuschung der Angehörigen verstehen.
Eine Erkenntnis, die ich sehr wichtig finde, ist, dass man sehr schnell sich mit den Angehörigen auch an einen Tisch setzen sollte nach so einem furchtbaren rechtsterroristischen Anschlag, zuhört und auch Verständnis dafür entwickelt, dass die Angehörigen berechtigte Interessen haben. Und das ist einfach so, weil sehr gut wurde mit ihnen nicht umgegangen, direkt nach der Tat. Und ich finde, das muss einfach auch aufgeklärt werden.
Die Innenministerin will ein Demokratieförderungsgesetz auf den Weg bringen und antirassistische Projekte weiterhin fördern. Wir wollen uns angucken, wie erfolgreich diese Projekte sein können, heute am 18. Februar im frischen Update-Podcast. Außerdem geht es bei uns um die Münchner Sicherheitskonferenz. Der Russland-NATO-Konflikt wird auch dort das beherrschende Thema sein. Nur Russland ist in München gar nicht dabei.
Bedauerlich ist es, dass nach dem allerletzten Stand die russische Regierung darauf verzichtet, einen offiziellen Vertreter zu entsenden. Wir werden weiter alles versuchen, um doch noch einen autorisierten russischen Sprecher nach München zu bekommen. Ob das gelingt, kann ich nicht sagen.
Sagt Wolfgang Ischinger. Das ist der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute beginnt. Aktuelle Eindrücke bekommt ihr gleich bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Der eine Sturm ist gerade vorübergezogen, da kommt schon der nächste. Seneb heißt das Sturmtief und es fegt heute vor allem über die Nordhälfte von Deutschland. MeteorologInnen und Feuerwehr warnen, bitte nicht rausgehen, wenn nicht unbedingt nötig. Was ihr sonst noch wissen müsst zum Sturm, wo noch Züge fahren und wo nicht und wie ihr zum Beispiel euren Balkon absichert, das erzählt uns jetzt Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team. Johannes, sagt uns bitte erstmal, welche Regionen sind denn jetzt im Moment schon besonders betroffen oder werden das noch in den kommenden Stunden?
Also im Prinzip ist es erstmal fast überall in Deutschland wirklich stürmisch. Das liegt an einer Kaltfront mit Schauern und Gewittern, die der Sturm mitbringt und die jetzt schon übers Land zieht. Da kann es dann zumindest auch kurzzeitig mal überall echt starken Wind geben. So hat mir das heute Björn Goldhausen erklärt, Meteorologe von Wetter Online. Der eigentliche große Sturm, der kommt aber erst ja jetzt und so am Abend. Und die Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst dazu, die gilt für den Norden, für den Westen und den Osten. Also man kann so ganz grob eine Linie ziehen auf der Karte von Saarbrücken rüber bis in den Norden von Bayern und alles, was dann so nördlich davon liegt, da gilt eben die Unwetterwarnung. Da ist es ja entweder jetzt schon ziemlich stürmisch oder es wird noch heftiger im Laufe des Abends und ganz im Norden wird es dann heute Nacht noch so richtig stürmisch, das sagt der Meteorologe Björn Goldhausen.
Ich sag mal so nördlich einer Linie Münster, Hannover, Berlin, da werden wir es relativ verbreitet in der Nacht mit Spitzenböen von 100, 110, vielleicht auch 120 km/h zu tun haben. Und je näher die Küsten rücken, umso ungemütlicher wird das.
Ja, 120 km/h, das ist dann auch kein normaler Sturm mehr, sondern laut Definition schon ein Orkan. Und auf den Nordseeinseln wird der Wind dann wahrscheinlich noch mal stärker heute Nacht.
120, 140, vielleicht auch um die 150 Stundenkilometer. Und das ist schon ja für die meisten Binnenlandbewohner eine Geschwindigkeit, die man sich kaum vorstellen kann.
Ja, in der Tat. Ich habe auch gerade gedacht, so krass, okay, das sind so 150 km/h. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Auf jeden Fall was, wo man einfach sagen muss, am besten irgendwie drin bleiben. Mhm. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Bahnfahren? Geht das überhaupt noch?
Hängt davon ab, wo man unterwegs ist. Also in Norddeutschland und in Teilen von NRW ist der Bahnverkehr entweder jetzt schon eingestellt oder das passiert jetzt noch im Laufe des Abends. Das gilt für den Fernverkehr, also ICE und IC, aber auch für den Regionalverkehr. Wer jetzt oder am Wochenende jetzt eigentlich unterwegs sein wollte und schon Ticket gekauft hat, der kann laut Bahn entweder kostenfrei stornieren oder das Ticket flexibel an einem anderen Termin nutzen. Und zwar noch bis einschließlich der nächsten Woche, also bis zum 27. Februar kann man das Ticket dann noch woanders nutzen.
Was ist denn mit zu Hause, Balkon, Terrasse, weiß ich nicht was? Was sollte man da am besten machen, um sich da irgendwie gegen den Sturm abzusichern?
Also ja, auf jeden Fall mal gucken, was ist so auf dem Balkon gerade. Ich habe zum Beispiel gestern bei dem Sturm vergessen, die Klappstühle, die ich da stehen habe, also zwei so Gartenstühle, habe ich vergessen reinzustellen und die wurden dann auch gleich umgeweht. Und zum Glück sind die jetzt nicht runter vom Balkon gefallen, sondern einfach nur umgefallen. Deshalb besser wirklich alle Sachen, die irgendwie wegfliegen können potenziell, runter vom Balkon oder von der Terrasse. Das hat zum Beispiel auch Christopher Rehnert heute im ARD-Morgenmagazin empfohlen. Der leitet die Feuerwehr in Lüdenscheid in NRW.
Wir stellen immer wieder fest, dass die Balkone auch als Lager genutzt werden für gelbe Säcke oder für etwaige andere Dinge. Und das stellt für uns oder auch für die Bürgerinnen und Bürger natürlich eine große Gefahr dar, wenn die sich auf einmal selbstständig machen und auch die Blumenkästen beispielsweise dann runterkippen.
Ja, also auch Blumenkästen und Müll lieber weg vom Balkon.
Wie lange soll es denn überhaupt dann so stürmisch bleiben und vor allem ab wann wird es wieder ruhiger?
Also laut deutschem Wetterdienst zieht der Sturm so langsam von Westen nach Osten und trifft dann in der zweiten Nachthälfte auf die Ostseeküste. Also da wird es dann auch nochmal richtig windig, lässt dann aber so langsam nach. Also morgen früh sollte schon so das Gröbste, die stärksten Böen vorbei sein. Aber relativ stürmisch und regnerisch geht es dann leider auch weiter. Also so bleibt es das ganze Wochenende über, noch bis Montag voraussichtlich. Da sind immer wieder neue Sturmtiefs unterwegs und schon im Anmarsch. Wie stark die jetzt werden, ist aber noch nicht so ganz klar.
Der Sturm Seneb zieht über Deutschland und soll heute Nacht erst noch so richtig stark werden, vor allem im Norden von Deutschlands. Alles, was wir bis jetzt dazu wissen, habt ihr gehört von Johannes Doppelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wird über Russland gesprochen, ohne dass Russland dabei sein wird.
Bedauerlich ist es, dass nach dem allerletzten Stand die russische Regierung darauf verzichtet, einen offiziellen Vertreter zu entsenden. Wir werden weiter alles versuchen, um doch noch einen autorisierten russischen Sprecher nach München zu bekommen. Ob das gelingt, kann ich nicht sagen.
Sagte Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute beginnt. Nicht mehr online, so wie im vorigen Jahr, sondern in diesem Jahr treffen sich dann wirklich in echt fast 40 Regierungschefs und Chefinnen, rund 100 MinisterInnen, VertreterInnen von internationalen Organisationen sind auch dabei. Und das Thema bei der Sicherheitskonferenz ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Und wie gerade schon gehört, ausgerechnet Russland wird eben nicht dabei sein. Unser Reporter Ralf Borchardt ist in München, kann uns etwas mehr sagen zum Auftakt der Konferenz. Ralf, welchen Einfluss hat es denn, dass niemand aus der russischen Regierung dabei ist?
Es ist eigentlich absurd. Es wird vor allem hier auf dem Panel am Rande in den vielen Einzelgesprächen in den Hinterzimmern über Russland gesprochen, aber ohne Russland selbst. Spiegelt ein bisschen den gesamten Konflikt. Man versteht sich nicht, man spricht übereinander, aber man spricht nicht die gleiche Sprache. Also die Russen sind nicht dabei, Lavrov zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht. Man hat sich auch um Putin selbst bemüht, ob er vielleicht virtuell sich zuschalten lässt. Es wird wohl dabei bleiben bis Sonntagmittag, solange diese Konferenz dauert, eine Konferenz ohne die Russen, obwohl das eindeutige Hauptthema ist, dieser große Russland-Ukraine. Konflikt. Der ukrainische Präsident ist hier und er wurde mit großem Applaus begrüßt zum Konferenzauftakt heute Mittag, Volodymyr Zelensky. Er ist da, er wird morgen auch eine Rede halten. Also es hängt mal wieder alles schief, so wie die Lage insgesamt. Ein Spiegelbild, diese Konferenz hier in München.
Nach Einschätzung der USA heizt Russland die Lage in der Ostukraine an, um einen Vorwand für weitere Aggressionen gegen das Land zu haben. Das hat US-Außenminister Antony Blinken bei seiner Rede gesagt auf der Sicherheitskonferenz. Ist das eine Einschätzung, die in München von den anderen geteilt wird?
Ja, weitgehend. Jedenfalls von den NATO-Mitgliedern und sowieso von der großen US-Delegation, die hier ist. Auch die Vizepräsidentin ist ja da, Kamala Harris, und sehr viele Kongressabgeordnete. Ich konnte auch eben mit einer Kongressabgeordneten sprechen aus dem Bundesstaat Minnesota. Und sie sagen alle, ja, das ist das, was wir erleben. Da wird viel Fake produziert von russischer Seite. Auch heute wieder. Die jüngsten Meldungen besagen ja, dass in den Gebieten, die von pro-russischen Separatisten kontrolliert werden, sowieso schon seit 2014, die Bevölkerung evakuiert wird, weil man angeblich einen Angriff von ukrainischer Seite erwartet. Dazu sagen die ukrainischen Vertreter hier, inklusive ihres Präsidenten, das ist völliger Fake, das ist eine gezielte Missinformation von russischer Seite. Also Es ist eine Haltung, die geteilt wird von den anderen. Und Blinken selbst hat auch schon gesprochen hier und noch einmal wiederholt. Was da im Moment von Russland aus unternommen wird, das ist eben ein Teil dieser diffusen Kriegsführung von propagandistischen Täuschungen mit dem Ergebnis, dass wahrscheinlich der Gewaltlevel vor allem in den Regionen um Donetsk und Luhansk, also im Donbass an der Grenze zu Russland, dass der Gewaltlevel hier steigen wird in den nächsten Tagen.
Wie ist denn eigentlich die Situation, Ralf, im Moment vor Ort? Wir erinnern uns, in den vergangenen Jahren war diese Sicherheitskonferenz auch immer Teil natürlich von Demonstrationen. Wie ist das aktuell?
Es wird auch eine Großdemonstration morgen am Samstag geben, wobei man sagen muss, ich verfolge die Sicherheitskonferenz seit über 20 Jahren. Früher wurde mehr demonstriert. Das liegt auch daran, dass Konferenzleiter Wolfgang Ischinger, der das jetzt seit 14 Jahren macht hier als Leiter und dieses Jahr zum letzten Mal, er ist jetzt 75 und übergibt an Christoph Heuskin, er hat die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, reingeholt hier ins Tagungshotel. Früher haben die eher draußen demonstriert und jetzt sind Amnesty International, Human Rights Watch, andere NGOs mit dabei, diskutieren mit, drinnen im Hotel. Es gibt trotzdem noch Proteste von Konferenzgegnern, die sagen, ah, das ist im Kern eine Rüstungskonferenz. Hier wird über Krieg geredet und zu wenig über Frieden. Und da wird es auch morgen Demonstrationen in dieser Richtung geben, vor allem um die Mittagszeit. Es sind auch wieder über 3000 Polizisten, nicht nur wegen der Demonstranten, wenn eine US-Vizepräsidentin kommt, ein Außenminister aus den USA und aus vielen anderen Ländern, Regierungschefs, dann sind immer hunderte, tausende Polizisten im Einsatz, wenn das mitten in einer Stadt stattfindet. Aber es geht auch um die Demonstranten. Die werden wahrscheinlich auch morgen lautstark sein, wenn auch weniger als vor ein paar Jahren.
Ralf, danke dir für diese aktuellen Eindrücke. Ralf Borchert über und von der Sicherheitskonferenz in München.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschlandfunk Nova ist hier am Freitagabend. Morgen ist es 2 Jahre her, dass in Hanau ein Rechtsextremist 9 Menschen mit Migrationsgeschichte getötet und anschließend seine Mutter und sich selbst erschossen hat. Sein Motiv war ein rechtsextremes, rassistisches Weltbild. Und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat deshalb ein Demokratiefördergesetz angekündigt. Damit soll die Zivilgesellschaft gestärkt werden und Verbände und Initiativen gefördert werden, die sich für Demokratie einsetzen. Allein in diesem Jahr soll es dafür 165 Millionen Euro geben vom Bund für Projekte, die Demokratie fördern und Extremismus verhindern wollen. Kann man damit Menschen erreichen, die ein rassistisches Weltbild haben? Ich habe nachgefragt bei Beate Küpper. Sie ist Professorin für soziale Arbeit in Gruppen- und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein. Frau Küpper, der Bund unterstützt über 600 Initiativen und Projekte zur Demokratieförderung. Was können diese Projekte bewirken?
Ja, vielleicht darf ich zunächst erstmal sagen, so eine Frage zu stellen am dem Jahrestag des schrecklichen Attentats von Hanau ist natürlich nicht ganz unproblematisch, denn das versetzt natürlich alle diese Projekte unter ein gewisses Misstrauen und einen gewissen Vorbehalt. Und das sind häufig sehr kleine Projekte, oft auch unterbezahlt. Und es muss uns natürlich allen völlig klar sein, dass man so ein schlimmes Attentat wie Hanau nicht durch solche kleinen Projekte leider nicht, denen nicht begegnen kann. Mhm. Grundsätzlich haben wir ja seit einigen Jahren schon viele Fördermaßnahmen für Projekte, aber, und das ist das nächste Problem, es sind ganz häufig und fast immer Projekte. Und was bedeutet das? Das heißt, wir haben dahinter so eine Vorstellung, dass Rassismus und Rechtsextremismus ein Problem sein, was man irgendwie, was mal punktuell da ist und man sich durch eine Maßnahme dann auch wegmachen kann. Und da fängt das Problem schon an, denn das ist etwas, was uns als insgesamt als Gesellschaft nun schon so lange begleitet und so tief eingebacken ist, dass die Vorstellung, dass man das mal mit so ein paar Projekten wegmachen kann und dann ist das Problem erledigt, damit das funktioniert so nicht.
Also die, wenn ich Sie richtig verstehe, die Projekte sind auf eine Art dann eben auch zeitlich begrenzt, aber die Problematik Rassismus ist es eben nicht.
Ganz genau, die Projekte sind sowohl zeitlich begrenzt, sie sind häufig auch nicht sehr gut finanziert mit entsprechenden Problemen. Das heißt, es sind wenige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, da gibt es einen Wechsel, weil Projekte laufen aus, dann müssen sie wieder neu anfangen, dann geht das Wissen verloren. Das heißt, all das, was sich in den letzten Jahren mühselig auch erarbeitet worden ist an Wissen und Erfahrung, wann was funktioniert und wie was funktioniert, das steht immer so ein bisschen, auf tönernen Füßen, weil das Wissen leicht verloren geht, weil dann die Mitarbeiterinnen wieder wechseln müssen. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, das Thema Demokratiebildung wirklich ausreichend in Regelstrukturen hineinzubringen. Das ist immer noch, führt immer noch zu einem, ich sag mal, so ein Sonderdasein.
Was meinen Sie mit Regelstrukturen? Denken Sie da an schulische Bildung zum Beispiel?
Schulische Bildung ist das eine, aber selbstverständlich auch in die Erwachsenenbildung und auch in Institutionen, in denen wir beispielsweise arbeiten, sei es in Unternehmen, sei es in Einrichtungen, sei es auch in Hochschulen. Da machen wir so etwas immer noch mit einem Projektcharakter. Das ist gut für so einen Anfang und es ist auch gut, wenn man mal so einen Projekttag oder so eine Projektwoche macht, aber das kann immer nur ein Anfang sein. Und dann muss es weitergehen als etwas Regelmäßiges. Denn dass wir an unserer grundsätzlichen Haltung anderen Menschen gegenüber arbeiten, die wir irgendeiner Gruppe zuordnen, die wir als anders bewerten, dass Demokratie etwas Hochkomplexes und Anstrengendes ist, was man immer wieder neu lernen muss, und zwar wie jedes i-Dötzchen neu lesen und schreiben lernen muss. Und wenn wir eine Weile nicht mit der Hand geschrieben haben, dann wird unsere Hand krakelig. Das ist etwas, was noch immer nicht so ganz ins Bewusstsein gerückt ist. Und ich denke, das tut Not, weg von dieser, ich sag mal, von diesem Projektverständnis hin in so ein, das Thema als ein Dauerthema zu betrachten.
I-Dötzchen, das nur zur Erklärung, wer nicht im Rheinland wohnt, das sind die Grundschüler, so nennt man die hier in der Gegend. Genau. Was sind denn Positivbeispiele für erfolgreiche Arbeit gegen Rassismus? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns?
Also Projekte laufen häufig dann erfolgreich, wenn sie an den drei Grundpfeilern ansetzen, aus denen wir Menschen so bestehen. Also wenn sie ansetzen an den Köpfen, an den Herzen und am Verhalten und wenn sie gleichzeitig auch an Organisationen arbeiten. Das heißt, was bedeutet das? Das heißt, wenn sie eine positive Atmosphäre schaffen zu erzeugen, in denen Menschen bereit sind, an sich selber zu arbeiten, sich auch mal bei unangenehmen Sachen an die eigene Nase zu fassen, also sich auch mal selbst die kritische Frage stellen, wie rassistisch bin ich eigentlich, sich selber dabei auch zu ertappen beim eigenen Rassismus und Antisemitismus. Das ist schon mal der allererste Schritt. Und wichtig ist, gilt das Gleiche, gilt dann auch für Organisationen, denn es macht wenig Sinn, ein tolles Projekt mit Jugendlichen zu machen, dann aber in den Schulstrukturen nichts zu ändern, beispielsweise auch nicht die Lehrerinnen mit reinzubeziehen, nicht die, sagen wir mal, Konferenzen, in denen über Schüler verhandelt wird, mit hineinzudenken. Also all das gehört mit zu erfolgreichen Projekten, sowohl an der Haltung der, ich sag mal, Menschen zu arbeiten, als auch an der von Organisationen. Und das wissen wir, dass wenn positive Erfahrungen gemacht werden, zum Beispiel im Kontakt, dass das durchaus hilft. Aber ganz wichtig ist dabei eben, dass wir das koppeln, nicht nur mit Wissen, sondern immer auch mit Empathie, mit Perspektivübernahme.
Wie erfolgreich ist Antirassismusarbeit? Wir haben darüber gesprochen mit Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich war jetzt bis seit März nicht mehr feiern und ich war davor dreimal die Woche irgendwo. Und das ist schon traurig, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen.
Krass vermissen lief vor 2 Jahren unter genau diesem Hashtag krass vermissen. Oktober 2020, die zweite Corona-Welle. Und es war eben klar, dass der nächste Lockdown kommen wird. Junge Menschen, die damals eben gesagt haben, hey, feiern, das ist einfach wichtig für uns, das ist ein Teil unseres Lebens, die sind schnell als unsolidarisch abgestempelt worden. Inzwischen hat sogar der Corona-Expertenrat der Bundesregierung erkannt, Kinder und Jugendliche leiden massiv unter den Beschränkungen, weil unter anderem eben das mit dem Feiern, mit dem Freunde finden und so weiter und so fort, alles was da dranhängt, eben in einer ganz, ganz wichtigen Zeit gefehlt hat. Was haben Menschen zwischen 16 und 20 Jahren eigentlich verpasst in der vergangenen Zeit?
Oh, einiges. Also wenn wir das alles aufzeichnen wollen, dann sitzen wir noch eine Weile hier.
Elisabeth ist 19. Sie hat im Sommer ihr Abitur gemacht und will im Wintersemester anfangen zu studieren. Und die letzten Jahre in der Schule liefen jetzt nicht gerade optimal ab.
Ich glaube, es gab so einzelne Sachen, auf die habe ich mich wahnsinnig gefreut. Klassenfahrt zum Beispiel. Keine Ahnung, ich hab eine ältere Schwester gehabt und die hat immer von ihrer Klassenfahrt erzählt. Ich habe mich so darauf gefreut. 11. Klasse, Oberstufe und dann nach Prag. Hatte einen Top-Lehrer, hatte eine mega coole Gruppe. Und das war wirklich so eine Sache, wo ich gedacht habe, oh Mann, schon wieder nix.
Klingt jetzt vielleicht nicht gerade nach Vollkatastrophe, aber Elisabeth ist 19. Und für sie war es nicht irgendeine Pragfahrt, sondern Es war die Pragfahrt. Jovi aus Berlin ging es ganz ähnlich und sie hat ein weiteres Problem.
Meine Freundinnen und ich sind jetzt auch 18 geworden im Sommer und mit 18, also mit dem Erwachsenwerden, kommen ja eigentlich auch ganz viele Freiheiten, die uns jetzt verwehrt waren. Und diese Möglichkeit, sich zu entdecken und diese Freiheiten auszuleben, die gab es jetzt gar nicht.
Lange wegbleiben, sich Nächte um die Ohren hauen, Alkohol trinken, sich selbst und die Freunde nochmal ganz anders kennenlernen. Wer in den letzten beiden Jahren volljährig geworden ist, der durfte das zwar laut Gesetz zum ersten Mal in seinem Leben, aber Elisabeth und ganz viele andere hatten keine Gelegenheit dazu.
Ja, also ganz klassisch, wir hatten einen Club, der ab 18 offen war. Und dann hatte ich schon ältere Freunde und die konnten da auch immer hin. Und dann war es immer, ja, wenn du 18 bist, dann gehen wir zusammen feiern. Ja, das war, also hat bis heute noch nicht stattgefunden tatsächlich.
Viele Jugendliche tun sich vielleicht ein bisschen schwer damit, über so etwas zu klagen. Aber kaum Partys, keine Auslandsreisen, zwischendurch monatelang allein im Homeschooling. Dass sie da etwas vermissen, das findet Tanja Rusak.
Erstmal absolut nachvollziehbar.
Tanja Rusak ist Pädagogin an der Uni Hildesheim und sie hat an einer Studie mitgearbeitet, in der mehrere tausend Jugendliche nach ihren Erfahrungen während der Pandemie befragt wurden.
Da waren auch Zitate wie, ich brauche Sex und Kippen oder auch, dass viele erzählt haben, mir fehlen meine Freunde, Freundinnen, mir fehlen die Partys, ich will mal wieder feiern. Und das ist, würden wir jetzt aus dem Forschungsverbund heraus sagen, auch absolut legitim, wenn man sich auch anschaut, alles, was da irgendwie mit zugehört, Freundschaften aufbauen, sich ausprobieren, Grenzen übertreten. Deswegen ist es jetzt auch, finde ich, überhaupt nicht überraschend aus Sicht von Jugendforschung, dass junge Menschen sagen, wir haben da ein Bedürfnis, uns mal wieder zu treffen, zu feiern zu gehen und müssen uns da jetzt irgendwie mit arrangieren.
Auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die sich in den letzten Monaten schon so sehr mit dieser Lage arrangiert haben, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass das Leben auch irgendwie anders sein könnte. Das erzählt die Berliner Kinder- und Jugendpsychiaterin Miriam Gottberg.
Also muss ich das wirklich mal bildlich vorstellen. Jugendliche und Kinder und junge Erwachsene, die den größten Teil des Tages über Monate hinweg allein in ihren Zimmern sind und dort den Tag strukturieren müssen. Wir haben ganz viele Kinder und Jugendliche bei uns in der Praxis, die es vergessen, Pausen zu machen. Die vergessen, sich Essen zu machen, die vergessen, sich zu fragen, kann ich noch, brauche ich jetzt gerade irgendwas anderes? Die auch vergessen, Freunde anzurufen, wenn sie Fragen haben, die gar nicht auf die Idee kommen, sich irgendwie Hilfe zu organisieren, sondern die dann in diesen Sorgen, Fragen und Unsicherheiten verharren.
Und das mit Folgen. Nicht selten sogar mit sehr schweren. Im schlimmsten Falle kommt es zu Depressionen. Jugendliche entwickeln Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie oder sie bewegen sich viel zu wenig und leiden unter Adipositas. Und die exzessive Mediennutzung ist deutlich angestiegen. All das beklagt der Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Aber auch wenn keine behandlungsbedürftigen Krankheiten dabei herauskommen, Leuten unter 20 fehlen ganz viele Eindrücke, die zum Erwachsenwerden einfach dazugehören. Dass deswegen allerdings gleich eine Generation Corona heranwächst, das glaubt Tanja Rusak nicht.
Generation Corona würde ich jetzt, glaube ich, nicht so betiteln, aber man wird es schon an vielen Stellen merken. Und da gilt es einfach jetzt direkt schon zu gucken, was kann es für einen Nachteilsausgleich auch geben, um eben diese Schere da nicht weiter auseinanderklappen zu lassen und eben genau dagegen anzugehen, dass es eine Generation Corona geben wird.
What a time to be alive, das können wir, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Corona, eine Jugend ohne Party. Unser Reporter Martin Krinner war das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sollte es eine Altersgrenze geben für AthletInnen bei Olympia? Die Frage gibt es immer wieder. Jetzt ist sie auch wieder aktuell. Es geht um die russische Eiskunstläuferin Kamila Valieva. Sie ist 15 und sie hat in den letzten Tagen unter enormen Druck gestanden, weil sie eben unter Dopingverdacht steht. Dass irgendwann eine Grenze erreicht ist, das konnte man gestern sehen, als sie ihre letzte Kür einfach nicht wie geplant hinbekommen hat. Sie ist oft gestürzt und sie war danach einfach fertig mit den Nerven. Heute dann die Forderung von Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, es müsse eine Altersgrenze geben. Und das lassen wir uns jetzt nochmal einordnen von Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Marina, warum fordert das IOC jetzt auf einmal von den Weltverbänden ein Mindestalter einzuführen?
Also das IOC macht das ja eher indirekt. Man will eine Debatte in Gang bringen, hat Thomas Bach heute früh eher vorsichtig gesagt, dass die Fragen mit der Altersuntergrenze angegangen werden müssen und dass es aber sorgfältige Überlegungen und Beratungen braucht. Und dass das IOC angefangen hat, mit seinem Entscheidergremium jetzt darüber nachzudenken. Bisher ist das IOC da nicht besonders vehement aufgetreten. Es hat eigentlich immer an die Weltverbände verwiesen. Und wenn du mich jetzt fragst, warum macht er das gerade jetzt, würde ich sagen, weil es gerade ein emotionales Thema ist, bei dem man auf die Sportverbände verweisen kann. Und man kann bilanzierend nach dieser Abschlusspressekonferenz sagen, heute dominiert eben nicht die Schuldfrage des IOC, dass die Spiele nach China vergeben worden sind, die Schlagzeilen, die Menschenrechtslage, zu der man sich nicht äußern will, sondern eben dieser betroffene Auftritt von Thomas Bach. Das ist das Thema heute, dieser IOC-Bilanz.
Das heißt aber auch, die Weltverbände oder die einzelnen Sportverbände, das sind dann diejenigen, die diese Altersgrenze festlegen?
Ja, genau. Also das ist ganz unterschiedlich je nach Sportart. Das IOC gesteht nämlich auch für die Olympischen Spiele den jeweiligen Sportarten zu, das selber festzulegen. In der Leichtathletik zum Beispiel nur Volljährige, im Turnen ab 16-Jährige, im Skateboarden alle. Deshalb sind da auch super viele Kinder bei Olympia in Tokio am Start gewesen. Der Eislauf-Weltverband, der will jetzt so langsam dann auch mal über die Erhöhung des Mindestalters von 15 auf 17 Jahre abstimmen lassen. Das hat er jetzt verlauten lassen. Die Tatsache, dass es diese unterschiedlichen Altersuntergrenzen gibt, die zeigt eigentlich auf den Kern, nämlich dass es die Kritik daran schon ziemlich lange gibt und dass eben die Sportarten unterschiedlich drauf reagiert haben. Das IOC hat sich vielleicht auch deshalb nicht so stark gewehrt bisher, weil eben so junge AthletInnen im Skaten oder so, die helfen natürlich auch dem IOC, einen noch jugendlicheren, zeitgemäßen Eindruck zu vermitteln. Die jüngste war übrigens mit 11 eine britische Eiskunstläuferin, das war schon im Jahr 1932.
Du beschäftigst dich ja schon etwas länger mit genau diesem Thema eben, ne? Alter bei Leistungssportlerinnen. Welche Folgen kann das denn haben, wenn SportlerInnen zu jung in so eine Profikarriere gehen?
Das ist natürlich super individuell. Das kann man jetzt erstmal nicht ganz so pauschal beantworten. Es gibt aber vielfältige Berichte von ehemaligen Sportlerinnen und Sportlern, die sehr früh verbrannt worden sind vom Sport. Und sehr viele sind eben sehr kritisch, was das angeht heute, weil der Druck eben zu stark war, weil das psychische Folgen mit sich gezogen hat. Also da berichten Menschen auch von depressiven Phasen, Magersucht, Traumata, die da in jungen Jahren dann entstehen. Aber schon eben auch körperliche Schäden, die der Spitzensport ja mit sich bringt. Und wenn man ja dann auf der größten aller Bühnen steht, ist ja auch oft Doping schon früh ein Thema mit allen Folgen, die das hat. Und ja, ich denke mal, Kinderschutz gibt es ja zum Beispiel jetzt hierzulande auch nicht umsonst, weil es eben auch darum geht, dass Kinder vielleicht, wenn sie gefragt werden, willst du zu Olympischen Spielen gehen, dann sagen, ja klar will ich das, aber dass es eben dann auch noch andere Entscheider gibt, die da eben mitreden, weil sie eben eigentlich Kinder schützen müssten.
Und eben auch einige, die mitreden, weil sie natürlich ein bestimmtes Interesse daran haben, dass dann eben auch vielleicht die Aufmerksamkeit auf diese Sportart ein bisschen größer ist, weil die Athletin oder der Athlet da noch relativ jung ist. Was ist denn deine Einschätzung, Marina? Wie sollte diese Frage ums Mindestalter im Profisport geregelt werden? Kann sie überhaupt geregelt werden?
Ja, sie kann auf jeden Fall geregelt werden. Also ich schaue auf jeden Fall auch das IOC mit an, das sich ja jetzt damit beschäftigen will und damit ja indirekt auch darauf hinweist, dass es eben doch der Inhaber der Spiele ist und natürlich Regeln für seine eigene Veranstaltung machen kann, auch wenn es bisher immer auf die Weltverbände verwiesen hat. Und ich finde, diese Athletinnen und Athleten müssen viel früher geschützt werden, als das jetzt zum Beispiel bei den Spielen dann zur Debatte steht, wenn dann eine Athletin mit Dopingverdacht da bei so einem Sportgericht verhandelt wird und ihr Start da verhandelt wird. Die müssen viel früher geschützt werden, einfach wenn es darum geht, ab wann dürfen sie starten. Und ich würde sagen, eine Altersuntergrenze mindestens 16, eigentlich eher 18 Jahre, weil eben diese große Bühne Olympia viel zu viele dazu verleitet, Kinder für den Profit und die Selbstdarstellung von Ländern auszupressen. Und das IOC hat für jüngere Talente ohnehin eigentlich eine kleinere Bühne geschaffen. Das sind die Youth Olympic Games. Die sind für 14- bis 18-Jährige. Und da können sie hingehen und sich messen, aber nicht eben schon auf dieser großen Profitbühne Olympia.
Marina, dann danke ich dir sehr für die Infos und fürs Einschätzen. Es wird wieder diskutiert bei den Olympischen Spielen über eine Altersgrenze. Infos dazu von Marina Schweizer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Frachtschiff mit 4000 Autos an Bord und niemand, der auf sie aufpasst. In der Nähe der Azoren im Atlantik treibt gerade ein Frachter. An Bord brennt es. Die 22 Besatzungsmitglieder konnten zum Glück in Sicherheit gebracht werden. Und im Netz wird jetzt schon spekuliert, was passiert denn wohl mit diesem Schiff und auch mit der Fracht? Also immerhin, das sollte man wohl wissen, sind da viele VWs und Porsches auch mit an Bord. Ein Schiff ohne Besatzung, theoretisch könnte sich da jetzt jeder bedienen oder eher nicht? Dazu habe ich nachgefragt beim Seehandelsrechtsexperten und Rechtsanwalt Klaus Holzhüter. Herr Holzhüter, so ein Schiff, das ohne Besatzung allein im Meer treibt, darf sich das jeder aneignen?
Nein, das Schiff gehört ja weiterhin erstmal dem Reeder. Und der Reeder wird dieses Schiff, hat ja eine Verantwortung für das Schiff und für die Ladung, auch schon aus dem Gesichtspunkt heraus, dass er möglichst sein Gut, sein Schiff retten will, sofern es sich denn noch lohnt, es zu retten. Und auch sofern es sich noch lohnt, die Ladung zu retten. Mhm. So wie sich dieser Fall jetzt darstellt, treibt das Schiff in der Nähe der Azoren. Es ist offensichtlich laut Internet noch kein Berger, also so ein richtiges Bergungsunternehmen bestellt. Da wissen wir aber noch nichts Genaueres. Und die portugiesische Marine oder portugiesische Küstenschiffe, die der Behörden gehören, kümmern sich darum, haben also die Besatzung evakuiert und werden sich vielleicht, sobald das geht, mit der Brandbekämpfung an Bord befassen müssen, um das Schiff möglichst lange schwimmen zu lassen. Das sind jetzt mehr weniger rechtliche, sondern praktische Aspekte.
Sachen, ganz genau.
So, und man hat natürlich ein großes Interesse daran, das Schiff schwimmen zu lassen, damit es keine Umweltkatastrophe gibt.
Was ist denn eigentlich mit der Ladung? Also jetzt haben wir schon gesagt, ne, oder gehört, also das sind eben sehr, sehr viele Autos. Was ist, wenn davon etwas in internationalen Gewässern landet, angespült, denke ich mal, beim Auto eher unwahrscheinlich. Ne?
Wenn es denn mal so richtig außerhalb, irgendwo in völlig internationalen Gewässern, ja, dann kann man die Frage aber auch gleich dahingehend beantworten. Dann kümmert sich meistens auch keine Sau darum.
So ist das dann. Das heißt, das ist dann einfach verbucht, unter Pech gehabt. Okay, das Auto läuft jetzt.
Deshalb müsste es eigentlich dann irgendwelche Leute geben, die können dann auch durch die Gegend fahren, das einsammeln, weil das ist dann herrenlos. Ne?
Das heißt, es gibt in den internationalen Gewässern gibt's auch einfach Gebiete, wo man sagen muss oder sagen kann, also das
ist... Da kann ein Container rumschwimmen und das ist genauso wie mit dem Plastikmüll, da ist es ja auch so.
Das heißt,
irgendwann interessiert sich keiner mehr dafür und dann schwimmt der ganze Kram da irgendwie rum, wenn so ein Container, aber irgendwann säuft jeder Container ab. Und wenn dann diese Plastikenten rumschwimmen, ja, die kann man dann unter Plastikmüll verbuchen. Und wenn ungünstigstenfalls denn da irgendwelche fürchterlichen Glyphosat-Chemikalien auf den Meeresgrund absacken, die lösen sich dann irgendwann auf und stellen die nächste Umweltverschmutzung dar.
Es gab ja mal diese ganzen Gummienten, das ist dann
Ferrero-Eier.
So eine, oder Ferrero-Eier, ganz genau, also das sind irgendwie so lustige Anekdoten natürlich, aber was ist denn damit? Sowas kann ja durchaus angespült werden im Gegensatz zu einem Auto. Wenn man das findet am Strand, darf man das behalten?
Nein, also in Deutschland darf man das nicht und in allen zivilisierten Ländern, die nicht mehr die Piratenstrandordnung kennen, die es ja ganz früher mal gab, an der deutschen Küste sprach man früher, Gott erhalte unseren Strand, dann wurden falsche Leuchtfeuer gesetzt und so ein Schiff fuhr an den Strand und die arme Bevölkerung auf den friesischen Inseln hat sich darüber gefreut, dass sie jetzt endlich mal Strandgut einsammeln konnten. Das hat sich alles geändert, das geht natürlich nicht. In manchen Rechtsordnungen, die noch so ein bisschen unzivilisierter sind, wird es dann wohl praktischerweise immer noch geben, selbst wenn es denn verboten wäre, weil man das gar nicht einhalten kann, ne? dass das verboten wird, weil wenn es überall antreibt, diffus und irgendwelche Schuhe auch hier antreiben, dann wird da keiner stehen und aufpassen, dass man sich die Adidas-Schuhe, die aus dem Container schwimmen, nicht aneignet. Das ist eine mehr praktische Frage. Das schlimmere und viel größere Ärgernis bei diesen schwimmenden Containern ist, wenn die mit Chemikalien durch die Gegend schwimmen und dann wieder Umweltschäden auslösen und oder sie schwimmen rum und werden nicht geborgen und der Freizeitsegler fährt mit seinem Gummidampfer, mit seinem Plastikschiff dagegen und sinkt. Das ist dann natürlich besonders schrecklich.
Wer müsste sich denn jetzt, wenn wir nochmal bei diesem großen Frachter jetzt bleiben, wer wäre denn jetzt verantwortlich dafür? Also wer müsste sich darum kümmern, dass da keine Umweltkatastrophe passiert?
Zunächst aus Eigeninteresse die örtliche Behörde, die portugiesische Behörde. Und dann natürlich der Reeder, der möglicherweise belastet werden könnte durch irgendwelche internationalen Übereinkommen, die ihn daran dingfest machen, dass er für eine Wrackbeseitigung sorgen muss.
Klaus Holzhüter in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.